Folge 167, liebe Advantageure und vor allem liebe Patreon, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge, ganz kurz nach Ende der Davis Cup Finals mit dem Sieger Italien am Dienstag, den 25. November, nehmen wir auf. Ich bin wieder zu Hause bei mir im schönen Rheingau, im sehr kalten Rheingau und bin verbunden virtuell mit meinem Podcastpartner Daniel Wolimassour, der wieder zurück ist in Frankreich und erste Liga spielt. Grüße dich.
Hi Yannick, ja, bei mir viel vor zurück. Ländergrenzen werden überflogen wie nichts. Du bist jetzt nach aufregenden Wochen wieder zu Hause. Freust du dich denn, jetzt mal ein bisschen durchatmen zu können? Weil war ja schon relativ viel. Ich habe deinen Instagram-Post gesehen gerade. Da hast du ja auch noch deine persönlichen vielleicht Highlight-Bilder zusammengestellt aus den letzten zwei Wochen.
Vor allem Artikeln. Vor allem das Rote. Hast du durchgeklickt, alle 10 Bilder?
Ja klar, ich war auf dem 6. oder so, war ich drauf, aus dem Auto. Ja. Genau, haben wir die Sonderfolge aufgenommen für die Patreons aus dem Auto. Ja.
Wir haben es nicht hinbekommen, normale Gesichtsfarbe zu haben. Jetzt werden Hater sagen, das kriege ich sowieso nie hin. Aber wir wurden von Rotlichtern, von Rücklichtern geblendet, es ging nicht besser.
Von Rotlichtern, ja, also genau, es waren Bremslichter vor uns. Wir waren nicht in irgendwelchen Vierteln unterwegs im Auto.
nein. Wobei, vielleicht sind wir durch an irgendwelchen Etablissements vorbeigefahren, aber nicht absichtlich. Wir haben Dienstag nach den Davis Cup Finals und wollen in der kurzen Sonderfolge ein bisschen das besprechen, was passiert ist seit unserer letzten Folge. Wir haben ja nach diesem aufregenden Viertelfinalerfolg von Deutschland gegen Argentinien aufgenommen am Freitagvormittag. Und jetzt ist alles vorbei und der deutsche Traum war leider dann Samstagnachmittag ausgeträumt. Darüber wollen wir ein bisschen reden. Fangen aber erstmal an mit deinen Reisestrapazen. Also ich bin Sonntag früh mit dem ersten Flieger umgebucht nach Hause schon und du hast heute wieder Reisestrapazen hinter dir, ne? Du bist heute Morgen früh los über Brüssel.
Ja, genau. Ich bin heute Morgen früh los und war dann direkt auf dem Trainingsplatz, als du mir schon geschrieben hattest. Also danach habe ich aufs Handy geschaut und du so, ja, wie sieht's aus? Und es war schon 18 Uhr und wir waren für 18 Uhr verabredet eigentlich. Also das passiert mir eigentlich überhaupt nicht. Habe ich aber beim tollen Tennisspielen die Zeit ein bisschen aus dem Auge verloren. Aber die letzten Wochen waren oder sind noch turbulent bei mir mit den ganzen Ligapartien. Aber ich möchte jetzt eigentlich heute gar nicht so viel über mich reden, weil du warst unterwegs und der Davis Cup war. Deswegen lass uns eigentlich mal lieber darauf fokussieren.
Voll. Ich wollte nur wissen, wann ist das nächste Spiel?
Morgen.
Morgen. Und Samstag dann wieder?
Genau, und dann bin ich durch.
Dann bist du durch. Und ihr habt zweimal verloren und müsst jetzt irgendwo noch einen Punkt holen für einen Klassenhalt oder wie sieht es aus?
Wir haben von 5 Spielen schon 3 verloren und jetzt müssen wir die letzten beiden gewinnen, um drin zu bleiben. Das wird eine sportliche Aufgabe.
Ist das irgendwie realistisch oder ist schon so ein bisschen Schicksal bestätigt?
Es wird sehr sportlich, aber man hat schon noch eine Chance, ja.
Okay, dann dafür viel Erfolg und eine Hörerfrage richtete sich auch dazu, die stelle ich dir dann gleich nochmal, aber du hast recht, wir fokussieren uns schnell mal auf den Davis Cup, aber vorneweg noch Danke an alle, die wieder Fragen geschickt haben. Ihr wisst das unter www.patreon.com/advantagepodcast. Könnt ihr diesen Podcast unterstützen? Ab dem 2-Euro-Paket im Monat könnt ihr eigene Fragen einreichen und ab dem 5-Euro-Paket bekommt ihr immer einen kurzen Extra-Teil, wie Wolli eben angedeutet hatte, aus der Ismaning-Folge, zum Beispiel aus dem Auto, privat. Es wird immer ganz lustig. Also nicht, dass wir hier nicht lustig sind, aber da sind wir vielleicht noch ein Tropfen lustiger, wer weiß.
Das geht ja gar nicht.
Ja. Nee, das geht ja gar nicht. Ich hab eben gerade bei Patreon gibt's so einen Kommunikationsstrang, wo alle in einem Chat schreiben können. Und da habe ich mal so ein bisschen hochgescrollt, so von vor einem Jahr. Und da haben ein paar Hörer, Patreons von uns, haben sich richtig über mich lustig gemacht, wie du mich so ein paar Mal gedisst hast mit so Insidern, die ich manchmal erst danach verstehe anscheinend. Ja, also du hast schon drauf.
Das war im Patreon-Chat.
Ja, hier, ich hab's hier noch auf. Vor einem Jahr hat jemand geschrieben.
Das sind ja jetzt Internas.
Paul Bräutigam, nee, das ist öffentlich einsehbar. Paul Bräutigam hat vor einem Jahr geschrieben, Zitat, musst du dein Lieblingsessen auch googeln und Zitat, du bist im 16. Finale ausgeschieden. Zitat, ja, man nennt es auch erste Runde, waren wirklich extrem starke Punchlines von Wolli. Na, das habe ich heute nochmal nachgelesen.
Ja, der Patreon-Chat, das ist mein Lieblingsbelag hier im Podcast.
Sehr gut, sehr gut. Deutschland ist im Halbfinale ausgeschieden mit 2-1 gegen Spanien. Ich hatte Spanien als eine Davis-Cup-Nation genannt, die eigentlich egal in welcher Aufstellung immer gefährlich ist, weil sie so gewisse Vibes versprüht, einfach mit einem krassen, mit einer krassen Team-Umgebung. Und tatsächlich hatten wir auch auf unserer Insta-Seite advantage-podcast früh morgens eine Umfrage mit über 200 Teilnehmern und genau einer hat gesagt, Spanien gewinnt. Alle anderen waren auf, also 3/4, 75-80% waren auf Deutschland gewinnt und der restliche Prozentteil war, ja, es wird tough. Aber nur einer hatte tatsächlich auf Spanien getippt. Aber in diesem Format, Wolli, wir hatten es ja schon ein bisschen rausgearbeitet, ne? Wenn du es im Einzel nicht erledigst, dann ist auf einem schnellen Hardcourt, Indoor-Hardcourt, das Doppel schon ein bisschen Lotterie, speziell wenn du so einen Doppelspezialisten hast wie Marcel Granollers, der 2 Doppel-Grand Slams gewonnen hat in diesem Kalenderjahr. Und so war es dann auch tatsächlich. Es war ein Auf und Ab mit dem besseren Ende und dem auch verdienten Ende für Spanien. Hast du im Stream wieder ein bisschen verfolgen können?
Ja, ich habe die Einzel im Ticker verfolgt und das Doppel dann im Stream. Und so wie das halt in diesem Format sein kann und so wie es auch von der Ausgangslage ein bisschen zu erwarten war, hat natürlich gehofft, dass Struffi vielleicht in der einen oder anderen Partie schon so vorlegen kann, dass Sascha dann den Sack zumacht. So hat Sascha uns dann eigentlich immer in der Partie gehalten und ja, Doppel ist dann natürlich speziell bei 1-1 dann nochmal enger und mit nochmal mehr Druck und ganz, ganz vielen Kleinigkeiten verbunden, die dann so eine Partie entscheiden. War auch ein Schmetterball von Pützi dabei, der vielleicht ja auch einer der partierichtungsweisenden Bälle waren, wo sie nochmal hätten das Break aufholen können im dritten Satz. Ja, und so sind es dann 1-2 Punkte und am Ende stehst du dann da und denkst dir, verdammt, das war jetzt schon eine Chance. Natürlich jetzt nicht die eine Chance und die Riesenchance, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, kann sich auch nicht unbedingt viel vorwerfen, aber wir haben über das Format in der letzten Folge gesprochen und da wird halt einfach an einem Tag in ein paar Sätzen das ganze Teil entschieden und wenn man bei 1-1 gegen so einen routinierten und auch erfolgreichen Doppelspieler, wie du es gerade schon gesagt hast, spielt, der dann mit Pedro Martinez noch jemanden hat, der es schafft, sich da irgendwie in den Rucksack mit reinzusetzen und zur richtigen Zeit mit 1-2 glücklichen Bällen das Momentum zu halten und auch super startet in die Partie und das einfach sehr, sehr gut macht und da auf Weltklasse-Doppelniveau einfach durchspielt, was man ihm vielleicht nicht unbedingt zugetraut hätte. Und so kommen dann viele Sachen zusammen, die dann dazu führen, dass man leider 2-1 gegen Spanien ausscheidet.
Paar Insights für euch, also das ist jetzt kein Insight, das euch überraschen wird, aber drumherum noch ein paar Insights. Die Enttäuschung war natürlich rund um die Pressekonferenzen riesig bei den deutschen Protagonisten und es sind so zwei kommunikative Stränge, die so aneinander vorbeilaufen, also in der Öffentlichkeit wurde ja so ein bisschen diskutiert, ist das wirklich diese einmalige / vielleicht sogar letzte Chance für dieses deutsche Team aufgrund der Altersstruktur. Außer Alexander Zverev sind ja alle deutschen Kaderspieler, die bei den Davis Cup Finals waren, deutlich über 30 Jahre alt. Tim Pütz hat seinen 39. oder 38., ich will jetzt nichts Falsches sagen, 39. Geburtstag, glaube ich, gefeiert während der Davis Cup Finals als ältester Spieler. Und Alexander Zverev hat es ja zum ersten Mal gespielt und man weiß ja nicht, ob er das wieder spielen wird. Ein österreichischer Kollege hat relativ deutlich gefragt nach diesem Narrativ an Michael Kohlmann gerichtet, nach dem Doppel, ob das aufgrund der Teilnahme von Alexander Zverev und der Altersstruktur eine einmalige Chance war. Und Michael Kohlmann ist ja ein sehr ruhiger Vertreter, nicht leicht aus der Fassung zu bringen und er ist da auch nicht aus der Fassung gebracht worden, aber für seine Verhältnisse hat man schon einen leichten Gefühlsausbruch gesehen, indem er während der Fragestellung gelacht hat und auf ironische Art und Weise zu Kevin Kravitz nach rechts und dann zu Tim Pütz nach links geblickt hat, so nach dem Motto, ich kann es jetzt natürlich nicht verifizieren, aber der Blick war so nach dem Motto, Jungs, ich habe es euch doch gesagt, dass so eine Frage kommt, so nach dem Motto, die sind wahrscheinlich mit geknickten Köpfen zur Pressekonferenz gelaufen und sowas, wir wetten, jetzt kommt gleich so eine Frage, war das hier die einmalige Chance, weil Zverev teilgenommen hat. Und Michael Kohmann hat dann wie ein Löwe, der seine Löwenbabys verteidigt, in einem anderthalbminütigen Monolog sehr klar gemacht, dass das nicht der Fall ist, dass das keine einmalige Chance war, dass es nicht nur an der Teilnahme von Alexander Zverev hängt und dass dieses Team auch ohne Alexander Zverev in den vergangenen Jahren ja mit schon zwei Halbfinalteilnahmen gezeigt hat, dass man da nahe dran ist und war ein, sagen wir mal so, die Vorstufe von genervt, ne? Kann man ja auch nachvollziehen, kurz nach dieser Niederlage und so weiter und so fort. Die Frage war trotzdem jetzt rein journalistisch, also die war jetzt auch nicht tough gestellt oder arrogant gestellt. Und es sind natürlich zwei Dinge, die der Wahrheit entsprechen. Und da hat Michael Kohmann aber sehr verteidigt. Ich habe das am Samstag relativ entspannt gesehen. Es ist manchmal so, wenn man vor Ort ist, dann zieht das auch so ein bisschen wie ein Spielfilm an einem vorbei. Und die Analyse und Einordnung fällt einem dann im ersten Moment genauso schwer, wie wenn man Teil des Teams ist. Und da muss man als Journalist immer so einen Schritt zurückgehen oder man geht mal an die frische Luft. Jetzt war es so, dass ich nach der Niederlage keine Analyse schreiben musste, sondern nur die TV-Interviews führen musste. Wenn Deutschland ins Finale gekommen wäre, hätte ich am nächsten Tag sechs verkaufte Texte gehabt, egal ob verloren oder gewonnen. So hatte ich an dem Tag keinen, war natürlich dann finanziell auch für mich ein bisschen schlechter. Aber wenn ich jetzt mit ein paar Tagen Abstand mal so eine Analyse machen müsste, muss ich ganz klar sagen, dass es natürlich schon eine verpasste Chance war. Ob es eine einmalige verpasste Chance war, weiß ich nicht. Aber die Chance war natürlich ungleich höher mit der Nummer 3 der Welt, die trotz Angeschlagenheit am Halbfinaltag ja wieder abgeliefert hat. Und da muss man Jan-Lennard Struff einmal auch erwähnen und ja auch kritisieren. Ein Spieler, der im Davis Cup, haben wir hier gesagt, in Relation zu seinem Ranking und zu seinen Einzelerfolgen exorbitant gut performt hat und damit vielleicht auch ein bisschen die Ansprüche hochgeschraubt hat, nur in diesem Format, hat in dieser Woche nicht so abliefern können und hat natürlich auch im Tiebreak gegen Spanien eine 6-1-Führung hergegeben zu einem 6-8, was natürlich passieren kann, wie wir alle als Sportler, als Profisportler und Amateursportler wissen, in der Situation, wenn man eine Chance haben möchte, auf den Finaleinzug natürlich aber nicht passieren darf. Das und in Kombination mit einem schwächeren dritten Satz im Doppel, wo Kevin Kravitz zweimal gebreakt wurde, Tim Pütz ein paar Schwächen am Netz gezeigt hat, muss man dann konstatieren, dass das in dem Format, wie du es beschrieben hast, wo alles an der Tagesform in wenigen Stunden passen muss, nicht genügend gepasst hat, um gegen eine spanische Mannschaft, die kämpferisch Weltklasse ist, ohne ihre beiden besten Spieler aber angetreten ist, nicht gereicht hat. Und das ist schon eine große verpasste Chance, die wehtut. Die wehtut und es gibt keine Garantie, in den nächsten 1 bis 3 Jahren nochmal so eine ähnliche Chance zu bekommen, weil andere Länder vielleicht wieder ihre Topspieler dabei haben und wir vielleicht nicht mehr in dieser Formation antreten können oder aber gewisse Spieler aufgrund ihrer Altersstruktur am Ende des Jahres nicht mehr so viel im Tank haben, wie sie 2025 im Tank haben.
Ja, also speziell natürlich dann auch das Doppel. Wenn man jetzt sagt, Pützi ist, ja, geht jetzt ganz langsam auf die 40 zu und ist halt dann halt die Frage, wie lange möchte ein Spieler noch spielen und kann er auch auf ja Top-10-Niveau spielen und da hatten wir jetzt natürlich auch einen absoluten Trumpf in der Hand. Das war ja die Kombination eigentlich aus Sascha, aus einem gefährlichen Einzelspieler, ob das jetzt Struffi ist oder Hanfi, der auch sehr, sehr gut drauf war und das in Kombination dann halt mit dem Doppel. Das hat natürlich das Team so stark gemacht und du hast es angesprochen, wenn Spanien und Italien, die jetzt halt mit ihrer, wie man im Fußball sagen würde, B11 gekommen sind, wenn die dann halt noch ihre Topstars haben, die ja, dann eigentlich im Einzel gar keinen Punkt abgeben, dann wird es natürlich in dem Format nicht leichter.
Definitiv. Die beiden Jungs haben ja noch das Masters in Shanghai gewonnen im Herbst. US Open war Achtelfinale, Paris war Viertelfinale, bei den World Tour Finals jetzt 3 Niederlagen einstecken müssen und jetzt beim Davis Cup 1:1 gespielt. Tim Pütz war in der Vergangenheit ja mit seinem ledierten Knie auch öfter in Behandlung. Das muss man natürlich beobachten. Und ich habe fürs ZDF sowohl Kohlmann als auch das Doppel nach dieser Altersstruktur gefragt. Die haben das auch professionell beantwortet. Fand es jetzt nicht super, glaube ich, dass ich danach gefragt habe. Das Doppel hat gesagt, wir wollen schon noch in den nächsten Jahren da eine Rolle spielen. Und Michael Kohlmann, das könnt ihr übrigens alles auch auf zdfheute.de, da sind die kompletten Interviews online gestellt, wenn ihr ein bisschen sucht oder am besten ihr googelt, Davis Cup Finals, deutsches Team, Interviews oder einfach Kravitz-Pütz, Interviews, ZDF heute, müsste das kommen. Michael Kohlmann hat gesagt, es gibt keine alten und keine jungen Spieler, sondern es gibt nur gute und es gibt schlechte Spieler. Das hat Otto Rehhagel auch schon mal so gesagt. Es gibt keine großen und keine kleinen Spieler, es gibt nur gute und schlechte Spieler, weil er immer so große Innenverteidiger eingekauft hat und so. Größe kann man nicht trainieren, ist auch von Otto Rehhagel. Ja, aber das muss man natürlich auch so sehen, das war eine Dreiviertelstunde, Stunde nach dem Aus, ne? Da kommst du dann als Journalist hin und willst eine Nachbetrachtung haben, willst eine Analyse haben, willst eine wertvolle Aussage haben und diese Sportler sind voller Enttäuschung und Michael Kohlmann ist ja auch Sportler. Dass da jetzt, da wäre natürlich mehr Substanz und eine bessere Antwort gekommen, wenn wir dieses Interview 3 Tage später geführt hätten oder eine Woche später mit Blick aufs nächste Jahr. Ist natürlich unter den Umständen nicht möglich. Ich muss es trotzdem machen. Ich bin trotzdem sehr gespannt, Wally, wie sich dieses Team jetzt kurzfristig und langfristig entwickeln wird, weil die Aufgabe von Michael Kohlmann, ich will jetzt auch nicht den Davis Cup überhöhen und so tun, als wäre es das Allerwichtigste der Welt, aber es ist für den Deutschen Tennisbund natürlich schon ein Prestigeprodukt, die deutsche Nationalmannschaft. Eine Aufgabe von Michael Kohlmann im 11. Jahr dann im Amt ist, das Team langfristig zu verjüngen, ja. Du spielst jetzt zu Hause gegen Peru in Düsseldorf. Die Auslosung war ja am Sonntag im Februar. Zum Spitzenspieler von Peru kannst du vielleicht gleich noch ein paar Takte sagen. Der ist ja auf dem aufsteigenden Ast und sehr gut, sonst hätten sie es auch nicht in die Weltgruppe geschafft. Aber dann ist halt die Frage, baust du Daniel Altmaier jetzt langfristig als Einzelspieler ein, der Mitte 20 ist, 26 wird 27, baust du sogar vielleicht schon, gehst du Risiko und baust an Nummer 2 einen ganz Jungen ein oder setzt du noch ein Jahr auf diese arrivierten Kräfte und versuchst es nochmal mit dem bewährten Team, wohl wissend, dass du natürlich als Nationalmannschaftstrainer gar nicht so planen kannst wie ein Bundesliga-Trainer, weil natürlich immer gewisse Leute verfügbar sind oder nicht, auch dieses Jahr haben ja schon verschiedene Spieler spielen müssen, weil andere Spieler nicht verfügbar waren und Engel durfte ja auch schon reinschnuppern. Aber das wird auf jeden Fall eine Aufgabe sein. Und das ist natürlich dann auch mit Risiko behaftet, ne? Jetzt vielleicht nicht unbedingt gegen Peru, aber dann im weiteren Verlauf.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, ja, jetzt schon, klar, das, die Davis-Cup-Partie zu Hause in Düsseldorf wird sie ausgetragen, kommt dann doch schneller, als man denkt. Aber ich glaube, dadurch, dass man das aller Voraussicht nach auch auf Indoor-Hartplatz spielen wird, kann man da schon mit breiter Brust reingehen. Du hast den Topspieler, den Jungen von Peru, Ignacio Buse, hast du angesprochen, der sich jetzt auf der Challenger-Tour sehr, sehr gut entwickelt hat und sehr, sehr viele Matches und ja auch Titel gewonnen hat, jetzt an den ersten 100 dran ist. Aber die haben jetzt auch noch kein starkes Doppel. Und das, ja, ist halt auch ein wichtiger Faktor. Und du hast es gerade angesprochen, diese Altersdiskussion, egal wie sachlich und einfach nur informativ man sich darüber äußert, jetzt ich auch, im Falle jetzt, wenn ich über Pützi spreche, ist es natürlich immer so, dass man das nie gerne hört, weißt du? Also
voll. Das habe ich auch
so, versucht. Keine Ahnung. Genau, also wenn Pützi halt sagt, er möchte noch 2-3 Jahre voll angreifen, ey, ich gönne ihm das und go for it. Aber egal, wie sachlich ich einfach nur darüber spreche, ja, er ist schon 39 oder so und ganz egal, wie ich das persönlich sehe, ob ich ihm das wünsche oder zutraue oder wie auch immer, allein schon das drüber reden ist einfach schon so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen despektierlich, aber so ein bisschen negativ. Und deswegen nervt natürlich auch so eine Frage zur Altersstruktur nach, speziell nach so einer Niederlage. Und ja, ist jetzt grundsätzlich irgendwie kein geiles Thema, wo man jetzt sagt, ja, darüber möchte ich sprechen, weil es wertet ja ein Spieler immer ab. Und ja, deswegen sehe ich mich jetzt auch in der Rolle, muss ich mich da irgendwie auch als Spieler so ein bisschen zurückhalten. Ja, weil ich ja, einfach auch Spieler, weil ich auch Spieler bin und weiß, wenn ich Themen anspreche, ganz egal wie informativ und sachlich ich das versuche rüberzubringen, es hat einfach so ein, ja, so ein Journalistentouch, den ich halt nicht so brauche.
Voll. Ich habe ja auch nicht die Gegenfrage gestellt. Ich habe ja nur versucht, auch uns alle hier mitzunehmen. Zum Beispiel für mich war es jetzt zum ersten Mal ja so, dass ich die ZDF-Interviews machen durfte. Und dann kriegst du ja auch vom leitenden Redakteur zumindest so einen Touch, in welche Richtung das dann gehen soll. Ne? Also jetzt schon so, wir wissen, dass es kurz nach Matchende ist, aber wir brauchen jetzt was nach vorne gedrehtes. Ja, und dann versuchst du natürlich ein bisschen aufs nächste Jahr zu blicken. Also es war jetzt eine von vier Fragen. Ich habe sie, glaube ich, auch relativ empathisch gestellt, aber natürlich, ne, also das hast du ja rausgearbeitet, egal wie empathisch man das stellt, ist jetzt nicht die geilste Frage. Ich kann auch mal persönlich kurz noch werden. Mir ist der Arsch auch ganz schön auf Grundeis gegangen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir persönlich ein bisschen was gesagt habe, aber du weißt ja ein bisschen mehr als die Öffentlichkeit weiß, was die letzten Jahre so auch abgegangen ist. Und der Auftrag, diese TV-Interviews zu machen, war mir schon extrem wichtig, ne? Und wir hatten doch so ein bisschen rumgespaßt in der letzten Folge, ne, dass ich extra noch dahin gefahren bin, einen Tag vorher, trotz meines Airbnb-Fails, um zu üben und so weiter. Das habe ich
nicht. Du wolltest ja zum Konzert.
Ja, genau. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Konzert war. Übrigens, ich sollte das vielleicht mal googeln. Ich google das, ich google die Halle und dann gucke ich, was an dem Tag war, dann erzähle ich es euch dann nächste Woche. Aber kurz mal wirklich was Ernsthaftes. Ich war so nervös, dass ich wirklich dann nach den ganzen Taxifahrten am Tag vor meinem Interview mit Alexander Zverev und Michael Kohlmann vor dem Turnier meine Technik 6 oder 7 Mal in der Mixzone auf- und abgebaut habe und 6 oder 7 Mal ein Fake-Interview gemacht habe. Und ich wurde aber nicht mit jeder Wiederholung sicherer, sondern mit jeder Wiederholung wurde ich so nervöser, einfach so, weil mir das so viel bedeutet hat und ich wusste, wenn ich das diese Woche gut mache und die zufrieden sind, dann buchen die mich in der Zukunft häufiger und dann wird es finanziell für mich einfacher und ermöglicht mir wieder mehr vor Ort reisen, weil so ein Tagessatz, kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, so ein Tagessatz TV ist schon höher als ein Text, den man so schreibt, egal für ihn, ne? Für wen, ne? So ist ganz einfache Rechnung. Das ging so weit, dass ich fast, oder ich hatte, muss man eigentlich auch nicht rumlügen, ich hatte abends eine Panikattacke. Ich habe meine Eltern waren im Urlaub, ich habe versucht, meine Mutter anzurufen, die waren essen oder so. Da habe ich gesagt, jetzt hör auf, Janik, sei nicht so ein Spasti, lass deine Eltern Ruhe. Und dann habe ich noch zwei meiner besten Freunde gefragt, und ob wir telefonieren können. Mir geht's nicht so gut. Und einer hat sofort zurückgerufen. Props an Tobi, der ja auch manchmal zuhört. Gibt nichts über so geile Freunde. Und dann haben wir auf dem Weg im Uber, und du weißt, die Strecke war ja lang an dem Abend, 30 Minuten, haben wir einfach nur geredet und danach ging es mir besser. Das heißt, weißt du, da prallen ja dann auch, weil du es ja gesagt hast, da prallen ja dann auch Welten aufeinander. Natürlich war das jetzt das 5. Interview am Ende der Woche und ich war schon ein bisschen arrivierter und so weiter. Aber das nur mal so am Rande. Ja. Du hattest ja schon was auch zu dem Spieler gesagt. Wolltest du noch was zu Peru oder zu dem Doppel sagen?
Nee, also ich wäre jetzt eigentlich nochmal auf den Sieger natürlich kurz eingegangen.
Es gibt eine Hörerfrage zu dem spanischen Doppel noch. Lass uns die kurz beantworten. Und dann gehen wir zu Italien zum Schluss über. Einen Moment. Ich habe sie mir hier aufgemacht. Der liebe Christian als Patreon, vielen Dank für deine Unterstützung, hat geschrieben, an dich gerichtet, Wolli, ich stelle jetzt einfach mal die Hypothese auf, dass das spanische Doppel von der Bank nochmal einen Ticken mehr emotionale Unterstützung bekommen hat als das deutsche. Wie werden deutsche Tennisspieler im Davis Cup Team, in der Ausbildung und in den Tennis-Bundesligen in diesen Themen trainiert? Also er hat dich jetzt nicht adressiert, aber ich kann die Frage auf keinen Fall beantworten. Am ehesten du.
Gut, dass ich hier bin.
Ja. Erste Mal, dass es gut ist, dass du hier bist. In anderthalb
Jahren. Absolut. Sonst musste ich ja jede Frage an dich weiterreichen. Aber nee, also trainiert gar nicht. Das kommt natürlich, muss man sagen. Es ist natürlich auch ein bisschen charakterbedingt, wie sehr man in einem Team aufgeht und wie viel Erfahrung und Emotionen und Leidenschaft man grundsätzlich in Teamwettbewerbe, angefangen mit den Ligen und den Teamwettkämpfen, die da stattfinden, mit einbringt. Und dann natürlich auch auf die Situation, welche Rolle du im Team hast. Also ich bin auch nicht in jedem Team gleich, weil es ist ein Teamsport, kenne deine Rolle.
Sehr und gut,
deswegen hat das, glaube ich, nichts mit Schulung zu tun, sondern einfach der Situation und den Charakteren, die da zusammentreffen. Ja, möchte mich jetzt da nicht irgendwie an der Diskussion beteiligen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Deutsche Bank auf jeden Fall da war, so wie ich das jetzt am TV mitbekommen habe. Ich glaube, vor Ort, wenn man da ist, kann man das immer am allerbesten beurteilen. Deswegen würde ich ganz gerne ganz grundsätzlich auf die Frage eingehen, wie man sowas lernt oder ob man da eine Schulung hat. Und da gibt es jetzt keine Ausbildung oder keinen Plan oder keine Vorträge oder Fortbildungen, sondern es ist einfach Teamgeist, der zusammenwächst und dann auch in den Wettbewerben und auch in den Tagen, je nach Zusammenstellung der Charaktere, der Persönlichkeiten dann auch variiert. Und es gibt natürlich Charaktere, die in solchen Teamwettbewerben mehr aufgehen und andere, die einfach von Natur aus ein bisschen zurückhaltender sind und das nicht so nach außen tragen. Und da mag es natürlich sein, dass Spanien da halt auch ja vielleicht einfach von Natur aus Typen hat, die einfach ein bisschen mehr nach außen orientiert sind und das deswegen so rüberkam.
Sehr gut. Wir kommen zum Sieger des Davis Cup 2025. Einen Tag später, am Sonntag, hat Italien gegen Spanien gespielt vor richtiger Oldschool Davis Cup Atmosphäre, weil dann war es ja wirklich so in Italien, in Bologna. Heimvorteil natürlich für Italien. Knapp 10.000 überwiegend Tifosi in der Halle. Am Samstag gegen Deutschland war im Fanblock von Spanien waren 40-50 Spanier da. Ja, vielleicht fürs Finale sind noch ein paar dazugekommen. Ich war, wie gesagt, nicht mehr vor Ort, aber man hat es auch an den TV-Mikros gehört. Es war Heimspielatmosphäre. Italien hat zum dritten Mal in Folge den Davis Cup gewonnen, ist jetzt seit 3 Jahren ungeschlagen, zum vierten Mal allgemein den Davis Cup gewonnen. Berrettini und Coboli haben in den Einzelnen alles klar gemacht. Berrettini hat jetzt auch eine 11 Spiele Siegesserie im Davis Cup. Klar, für einen Spieler seiner Klasse hat er jetzt die letzten Jahre ja immer auf Position 2 gespielt, meistens hinter Sinner bei den Finals, jetzt hinter Coboli, der höher gerankt ist, auch an 2 und da natürlich dann aber auch immer als Favorit abzuliefern und in dem Finale auch abzuliefern, ist allen Ehren wert. Und Coboli ist nach einem Satzrückstand mit 1-6 Tiebreak, 7-6, 7-5 im Tiebreak und 7-5 gegen Carreño Busta zurückgekommen und hat den Titel gesichert. Was sagst du zur Leistung?
Ja, Berrettini war on fire. Die haben nicht einmal doppelt gespielt, die Italiener, und Coboli hat einfach jedes Mal den Sack zugemacht. Und es ist natürlich schon ein Vorteil, die Atmosphäre, aber man muss sie auch zu einem Vorteil machen können. Und das hat das italienische Team eindrucksvoll bewiesen. Italien ist einfach eine Tennismacht, fast 10 Spieler unter den ersten 100 in der Weltrangliste. Haben ein absolutes Top-Doppel, was bei den ATP Finals dabei war, was, wie gesagt, nicht einmal zum Einsatz gekommen ist, wo, glaube ich, auch nicht viele drauf gesetzt hätten vor dem Turnier, dass sie dieses Doppel nicht einmal brauchen. Und das macht natürlich schon ein bisschen die Diskussion auf, okay, was ist das eigentlich für ein Davis Cup, wenn die Heimmannschaft dann einfach 3-mal in Folge gewinnt. Natürlich 2 Jahre hatten sie Sinner, jetzt haben sie eine super, ja, ich habe es B11 genannt, da haben sie einfach das Beste draus gemacht, aber mit der ganzen Struktur, die der italienische Tennisverband die letzten Jahre aufgezogen hat, mit diesem riesengroßen Masters in Rom, mit den ATP Finals, die in Turin sind, mit dem Davis Cup Finale, was in Bologna ist, auch noch für die nächsten Jahre, das ist einfach eine Macht. Billie Jean King Cup hat Italien jetzt auch mit dem Team um Jasmin Paolini zum 2. Mal in Folge in ähnlicher Dominanz gewonnen. Und das ist halt für so ein Land, was flächenmäßig gar nicht so ungleich zu Deutschland ist und auch wirtschaftlich jetzt nicht in allen Regionen richtig, richtig stark ist, einfach beachtlich, was sie dann halt auch mit dem ATP-CEO gemeinsam natürlich auf die Beine gestellt haben und einfach eine absolute Tennisnation mit einem riesen Tennisboom, angeführt von Jannik Sinner als Nummer 1, was da gerade abgeht. Und dann das gepaart mit der italienischen Leidenschaft, mit der Sportbegeisterung, macht das natürlich was mit einer ganzen Nation, die Tennis verrückt ist und dann bei solchen Events die eigenen Spieler auch zu Höchstleistungen bringt.
Sehr, sehr gute Zusammenfassung von dir. Italien ist die dominierende Tennisnation der letzten Jahre und aktuell sportlich, sportpolitisch, als auch in den sportpolitisch, weil auch in den Funktionen der ATP mit den ganzen Turnieren, die du aufgezählt hast. Es gibt 2 verschiedene Sichtweisen auf diesen Titel, gerade wenn man vor Ort war. Ich schieb mal folgende Geschichte vor, ja. Immer wenn ich in Italien bin und diese Woche auch, 5-mal kam es zur Situation, dass ein Italiener, ein Journalist oder jemand, der auf dem Turnier gearbeitet hat oder auch ein Taxifahrer meine Akkreditierung gesehen hat und meinen Vornamen gesehen hat und jedes Mal, das, also 9 von 10 Mal kommt folgende Reaktion: Ah, Jannik, like Jannik Sinner. Und diese Woche habe ich mich zweimal hinreißen lassen. Und habe gesagt, ja, Jannik, genau wie Sinner, nur ohne das Clos de Bol. Und dann
das hast du aber schon bei French Open gesagt.
Habe ich? Ah, okay.
Ja, bei der Akkreditierung.
Okay, genau. Und ich krieg dann immer dieselbe Reaktion. Das strahlende italienische Lächeln geht sofort weg und ich werde nur noch geduldet. Das mal vorgeschoben. Folgende Sichtweise auf Italiens Titel Nummer 1. Das Narrativ, was von italienischen Medien und auch von ausländischen Medien, weil es ja auch einfach ein schönes Narrativ ist, zuhauf bedient wurde jetzt, war, dass es ja so ist, dass Berrettini zu Beginn seiner Karriere und als Teenager mit dem Vater von Coboli trainiert hat. Auch ein früherer Profispieler, Stefano Coboli. Und deswegen seinen jetzigen Teamkollegen, der ja deutlich jünger ist, schon kannte. Und Berrettini hat auf den Pressekonferenzen nicht erst nach dem Finale schon vorher gesagt, dass Coboli bei ihm auf dem Schoß gesessen hat, zwischen den Trainingseinheiten, dass er sogar auf ihn aufgepasst hat als Babysitter und so weiter. Und dass es halt einfach jetzt das Schönste ist, dass die jetzt zusammen diesen Titel geholt haben, was ich denen auch so glaube. Und das wurde halt medial komplett gespielt. Ich habe mit Leuten gesprochen, die die Pressekonferenz nach dem Titel vor Ort gesehen haben und habe sie mir auch nochmal videotechnisch angeschaut. Das ist ja oft so, auch nach Grand Slam-Siegen sind das ja keine journalistischen wertvollen Pressekonferenzen, sondern da wird natürlich gejubelt, getan, gemacht, gelacht, gefeixt und so weiter, so da auch. Sodass da auch gar kein Raum, die ganze Woche übrigens auch nicht bei den italienischen Pressekonferenzen, da sind Italien ist im Tennisboom. Ich bin zu jung, um das zu verstehen, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Tennisboom vergleichbar ist mit dem, was bei Becker und Graf in den 80ern und Anfang der 90ern passiert ist. Da sitzen 30, 40 italienische Journalisten, die teilweise auch gar nichts mit Tennis am Hut haben und nehmen schon komplett die Pressekonferenzen ein. Als letztes Jahr Jannik Sinner die ATP-Finals gewonnen hat, haben 40 Leute applaudiert. Das habe ich hier, glaube ich, auch erzählt, was man eigentlich auf einer Pressekonferenz in Westeuropa nicht macht. Ist ein bisschen verpönt. Und so war das hier natürlich auch. Da ist gar kein Raum für Kritik. Und aus italienischen Medien wird auch nicht kritisiert, ne? Aber man kann natürlich auch, und ich nehme mir das jetzt einfach mal hier raus, Vielleicht findest du es jetzt auch nicht gut, aber man sollte zumindest auch festhalten, dass dieses italienische Team, das seit 3-4 Jahren dominiert, einen Berrettini drin hat, der den Fitnesstrainer von Sinna aufgenommen hat, nach dem Klos de Bol-Fall, als wäre es nichts gewesen, der mittlerweile ja wieder zurückgekehrt ist, der auch im Dunstkreis dieses Teams arbeiten darf, wenn die Spieler nominiert sind. Wir haben ein italienisches Team, das, wie wir hier auch schon aufgearbeitet haben, in den letzten Jahren 38 Klos de Bol-Fälle hatte im italienischen Sport, darunter mehrere auch im Tennissport, und dass das sozusagen in der Berichterstattung und in der Betrachtung und in der Bewertung gar keine Rolle spielt in Italien und auch im Tennisjournalismus nicht. Und jetzt, man stelle sich vor, ich hätte es mir rausgenommen, so eine kritische Frage jetzt in dieser Woche, wo alles auf Party und Italien und Sieg getrimmt war, zu stellen, wie ich dann behandelt worden wäre. Und das habe ich bewusst nicht gemacht. Zum einen, weil ich gar keinen direkten Auftrag hatte, zu diesem Thema was zu schreiben. Und zum anderen, weil ich ja auch jetzt als TV-gebuchter Mann auch darauf angewiesen bin, dass ich diese Interviews bekomme mit den deutschen Spielern, dann ist man auch immer in Kontakt mit der ITF und so weiter und so fort. Und wenn ich da jetzt wieder für schlechte Stimmung gesorgt hätte, hätte das auch wahrscheinlich, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dann die Interviews nicht bekommen hätte, das wäre ja dann ein Eingriff in die Pressefreiheit, aber man kann sich vorstellen, dass die Stimmung mir gegenüber deutlich schlechter geworden wäre. Aber es ist ja immerhin unser Podcast, und das sind die beiden verschiedenen Narrative, die man stellen kann, und beide haben eine Daseinsberechtigung. Aus meiner Sicht, aber natürlich aus der Sicht des italienischen Sports, wird die eine Sichtweise komplett unter den Teppich gekehrt. Aber ich wollte es zumindest mal erwähnt haben. Ja, genau. Also die Dominanz ist auf jeden Fall da. Du hast es ja auch schon herausgearbeitet, ne? Also, hast du es nochmal nachgeguckt? Du hast gesagt 9 in den Top 100?
Ich glaube 8 oder 9.
Ja, ist schon crazy. Und dann nochmal so eine Ladung in den Top 200, ja. Das ist natürlich auch, das hat nicht alles mit diesen Themen zu tun. Ne? Die haben viel richtig gemacht im italienischen Verband, auch mit der Anzahl an Challenger-Turnieren und mit der Trainingslehre und so weiter. Aber ja, genau. Hast du noch was hinzuzufügen zum Davis Cavoli?
Nee.
Gut, dann würde ich sagen, schließen wir diese Folge für heute ab und beantworten gleich noch für wenige Minuten 2, 3 Fragen von Patreons, die reingekommen sind in dieswöchigen Patreon-Teil. Wenn ihr da dazukommen wollt, unter www.patreon.com/advantagepodcast könnt ihr diesen Podcast unterstützen. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, ab dem 2-Euro-Pledge seid ihr dabei. Und wenn ihr uns einfach so unterstützen wollt, könnt ihr das auch über PayPal tun. Der Link zu unserem PayPal-Konto ist in der Podcast-Beschreibung der aktuellen Folge. Und das letzte Wort hat wie immer Wally Massur.
Ich kann mich nur bei allen bedanken, die wieder bis zum Ende dran geblieben sind. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.